Ja, natürlich. Also am Ende muss man sich fragen, wie funktionieren Bewegungen so? Und Bewegungen funktionieren halt nicht dadurch, dass wir mit vielen Leuten auf die Straße gehen und dann sagt Peter Altmaier, gut, dann schalte ich jetzt dieses Kohlekraftwerk
Ja,
aus,
ja.
so. Sondern es geht halt um einen, ja, im Endeffekt relativ langsamen Wandel in der Politik. Und der entsteht durch eine Gesellschaft, weil ja, wir leben in einer Demokratie und wenn sich die Gesellschaft verändert, dann muss sich eben auch die Politik verändern.
So, auch der Podkiosk entwickelt sich weiter, nicht immer nur im Sitzen quasi gegenüber Studiosituationen, sondern auch mal ein bisschen in Bewegung. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich diese Rubrik nennen werde, aber ich bin heute das allererste Mal quasi zu Fuß unterwegs mit meinem Gast bzw. mit meiner Gästin. Das ist heute Friederike Oberheim. Die engagiert sich ganz doll im Bereich Fridays for Future, macht das hier in Bremen, macht das aber auch auf Bundesebene. Und da ich mit dem Thema bislang eher wenig zu tun hatte und auch gar nicht so viel darüber weiß, dachte ich, das wäre vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema für den Podkiosk und würde sich auch vielleicht super eignen, um die neuen Mikrofone mal auszutesten. Das heißt, wenn Friederike gleich hier ist, ich stehe gerade vorm Café Sand in Bremen, dann werden wir mal ein bisschen durch die Gegend schlendern und ich werde mir auch nochmal überlegen, wie ich diese Rubrik nennen kann. Und dann hoffe ich, dass wir alle ein bisschen was mitnehmen aus diesem Gespräch. Und ja, bin gespannt, wie das alles so werden wird. Viel Spaß mit dieser Folge.
Geredet wird immer.
Herzlich willkommen, Friederike.
Hallo.
Herzlich willkommen im Podkiosk To Go. Nee, To Go bin, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich überlege noch, es soll eine neue Rubrik geben. Ich habe das ja im Intro gerade auch schon so ein bisschen angerissen, sage ich mal.
Ja.
Ich habe so ein paar Ideen mitgebracht. Ich kann dich ja eigentlich auch mal fragen, was du interessant finden würdest. Ich habe sowas gedacht, wie so ein Hashtag da hinzuzufügen, wie Beine vertreten oder Füße vertreten. Oder irgendwie in Bewegung unterwegs.
Ja.
Was findest du gut, wenn du das so hörst?
In Bewegung finde ich immer gut.
In Bewegung, ja.
Ja, ich glaube, das passt ganz gut, ne?
Ja, ich muss mal gucken. Irgendwie einmal kenntlich machen, dass es jetzt quasi so eine neue Rubrik gibt. Und ich finde es mega gut, dass wir das heute hier zusammen in Bremen testen können, weil das passt natürlich auch so ein bisschen zu dir und zu dem, was du machst. Und außerdem ist das, muss man auch mal ehrlich sagen, ein richtig schöner Sonntag.
Ja.
Beschreib doch
Frühling
mal,
geht los.
wo wir hier gerade genau sind.
Wir sind gerade auf der Werderinsel, genau auf der Seite zum Viertel, und laufen hier schön an den Kleingärten vorbei. Und ja, die ersten Leute kommen schon raus und genießen auch die
Ja,
Sonne.
ich bin super gespannt, was es für Hintergrundgeräusche auch geben wird, weil jetzt zum Beispiel kommen wir hier an so einem Volleyballfeld vorbei. Ist auch geil, im Februar wird hier Volleyball gespielt, Beachvolleyball. Und da ist auch ein bisschen Musik zu hören. Ich glaube, das geht alles auch ein bisschen rein ins Mikro. Das finde ich
Ja.
ganz schön.
Ja, schon, ne?
Ja.
Dann wirkt es auch nicht immer so wie
Nicht
im
so.
Studio,
Ja,
so
genau.
klinisch.
Genau. Ich glaube, wir müssen trotzdem mal damit beginnen, dass du dich vielleicht mal so ganz kurz ein bisschen
Ja.
vorstellst. Friederike Oberheim habe ich im Intro schon gesagt, aber wie alt bist du? Seit wann bist du hier in Bremen? Wo kommst du her?
Ja.
Und so war es alles, genau.
Genau. Ja, genau. Ich bin Friederike Oberheim, meistens Fritzi genannt.
Fritzi?
Ja.
Kann ich dich auch so nennen?
Ja.
Okay, Fritzi.
genau, bin 21 Jahre alt und wohne jetzt, oh Gott, mittlerweile seit knapp 3 Jahren oder 2,5 Jahren, sagen wir mal, in Bremen und studiere hier Psychologie an der Uni. Genau, bin auch fürs Studium hergezogen, komme ursprünglich aus einer Kleinstadt in Westfalen in der Nähe von Münster.
Emstetten, ne?
Emstetten, genau.
Ja.
Und ja, bin seitdem, also ich bin seit Anfang 2019 dann ungefähr, also kurz nachdem ich eigentlich hergezogen bin, ein paar Monate bei Fridays for Future Bremen aktiv.
Ja.
Genau.
Darum soll es natürlich heute auch noch so ein bisschen gehen.
Ja.
Ich finde es ja auch irgendwie ganz interessant, dass ich hier mit der Bremer Frau des Jahres 2020 durch die Gegend laufe, ne?
Ja.
So ist das, ne? Und meine Vorstellung ist eigentlich die, dass wir, ich weiß nicht, wann war die Verleihung? Im letzten Jahr, aber wann?
Am 8. März,
Am
letztes
8. März,
März.
also dann auch schon relativ früh.
Genau,
Aber
ja.
ich dachte mal, wir wollen das mal so ein bisschen von hinten aufrollen, dass wir das so als Ziel nehmen, bis du dann irgendwann zur Bremer Frau des Jahres gewählt worden bist und wie du da so hingekommen bist, was bis dahin so passiert ist. Du hast ja gerade gesagt, wo du herkommst und so weiter. Magst du mal erzählen, wie du so aufgewachsen bist, aus was für einem Elternhaus du vielleicht auch so kommst? Weil ich finde das so spannend, wenn Menschen so früh oder wenn sie noch so jung sind, sage ich mal, auch schon so viel Verantwortung übernehmen, wie du das eigentlich auch machst. Wie bist du so groß geworden? Wir können meinetwegen auch mal hier rechts abbiegen.
Ja, genau. Also ich glaube, bei uns im Elternhaus oder bei mir in der Familie war das Thema immer sehr wichtig. Wir waren viel draußen und in der Natur. Ich war dann auch sehr früh beim NABU in so einer, in der Jugendgruppe dabei, bei den ganzen Veranstaltungen. Und auch sonst halt viel in Zoo gegangen, wandern gewesen. Wir sind, oder meine Eltern segeln immer noch sehr viel. Genau, und von daher, also ich habe noch eine Schwester, wir waren einfach sehr viel draußen, viel unterwegs, haben das immer sehr genossen. Und ich glaube, dadurch hat sich schon irgendwie so eine Verbundenheit zur Natur auch irgendwo entwickelt. Und ich habe dann auch, also ja, das Thema Klimawandel war damals ja noch nicht so präsent, auch nicht in der Umweltbildung, wie es, glaube ich, heute so ist. Aber das kam natürlich auch immer wieder auf und damit habe ich mich dann auch schon relativ früh irgendwo auseinandergesetzt.
Aber für deine Eltern zum Beispiel war es jetzt noch nicht so das Thema einfach aufgrund der Zeit auch, oder wie?
Nee, genau. Also es war ja meine Eltern, ich war auch schon, als ich mal kleiner war, auf einer Anti-AKW-Demo und so dabei. Und ich fand das immer ganz cool. Ich weiß auch, dass ich Greenpeace super toll fand, weil ich finde Wale immer noch sehr cool, aber als Kind natürlich nochmal auf einem anderen Level.
Free Willy alle Teile geguckt?
Ja. Natürlich. Und fand natürlich, also diese Aktion von Greenpeace mit den Schlauchbooten als Kind, sehr, sehr cool, wie die Wale retten. Und habe mir das dann auch mal irgendwann vorgestellt, dass ich das machen möchte. Genau. Ja, von daher also so ein bisschen da auch reingewachsen irgendwo. Ich war dann auch später in der Schulzeit in der SchülerInnenvertretung aktiv und habe mich politisch immer mehr interessiert. Dachte aber ehrlich gesagt immer, dass wenn ich studiere, dass es eher so in Richtung Feminismus und Antifaschismus gehen würde. Also hatte da das Thema Klima und Umwelt gar nicht mehr so im Kopf. Genau.
Aber es war immer schon so ein Ding für dich, also wenn du sagst, da in einer Schülervertretung auch irgendwie so zu sagen, hier, ich will hier irgendwie mit so ein bisschen mitwirken, mitmachen und so, war das dann so eine Selbstverständlichkeit für dich oder war es auch eine Hürde zu sagen, so ich möchte das jetzt gerne, damit auch ein bisschen was passiert. Wie ist das so einzuschätzen?
Ich glaube, ich hatte da irgendwie immer so einen Drang mitzugestalten und bin auch, was so Ungerechtigkeiten angeht, war ich früher immer oder immer noch, aber reagiere ich einfach sehr stark und sehr emotional drauf, glaube ich.
Ja.
Und das ist ja auch in der Schule einfach der Fall, also dass manche SchülerInnen ganz anders behandelt werden als andere. Und das hat mich damals schon immer sehr betroffen. Und genau, da wollte ich einfach mitwirken, das mitgestalten und die Chancen, die einem da eben gegeben sind, quasi nutzen, um irgendwie Einfluss nehmen zu können.
Was waren das so für Themen damals in der Schule?
Oh, unterschiedliches. Also wir haben einmal immer diese Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus-Kampagne mitgemacht. Aber dann eben auch, was halt gerade so anstand für Belange, was es gerade für Probleme gab und welche Konflikte. Sowas wurde dann immer mitgeklärt.
Ja. Was du auch gemacht hast, ist, dass du bei der Lokalzeitung irgendwie mitgearbeitet hast, freiwillig. Ja. Was hast du da Beiträge geschrieben, Texte geschrieben? Oder?
Genau, also mein Papa ist Pressefotograf. Da kam die Verbindung. Und Mareike, also meine Schwester und ich, waren dann beide da mit dabei und haben irgendwie mal so kleinere Artikel, irgendwie gerade so auch schulbezogene Dinge geschrieben, da Fotos gemacht. Und wir haben so ein Festival bei uns in der Stadt. Da habe ich immer eine kleine Reportage drüber geschrieben.
Was ist das für ein Festival gewesen? Oder immer noch?
Das ist so ein Umsonst- und Draußen-Festival. Und engagiert sich auch gegen Rassismus. Ja.
Wenn wir einen kleinen Schritt weitergehen, dann hast du dann in so einem Jugendhaus da auch, bist du aktiv gewesen. Ne? Und hast da auch deinen Bundesfreiwilligendienst.
Ja.
Oder dein Bundesfreiwilligenjahr quasi gemacht. Also es bleibt so ein bisschen in diesem sozialen Engagement irgendwie so, ne?
Ja.
Bis heute. Was war das für eine Zeit? Was hast du da genau gemacht?
eine sehr aufregende Zeit irgendwo. Also ich bin da mit 15, fast 16 gelandet quasi. Auch tatsächlich über die Schülerinnenvertretung, da haben wir mal einen Workshop gemacht und wurden dann eben von dem Leiter angesprochen, weil die gerade noch Mitarbeitende gesucht haben. Genau, und habe dann auch angefangen, da mitzuwirken und zu arbeiten. Und ja, es war vor allem, also es ist offene Kinder- und Jugendarbeit, das heißt, es ist nicht wirklich eine Betreuungsaufgabe, die man hat. Aber es kommen halt Jugendliche und Kinder freiwillig in so ein Jugendzentrum rein. Mhm. Wir hatten verschiedene Angebote, es gab verschiedene Räume und dann guckt man halt, dass die eine gute Zeit da haben.
Hallo.
Hallo. Steht irgendwie ja, bereit quasi für Gespräche, für all das, was halt jungen Menschen so auf der Seele brennt. Mhm. Genau.
Sehr gut. Also ich finde, dass du hast mir ja so einen kleinen Lebenslauf da mal zukommen lassen. Das ist ja für mich auch immer gut, ne? Und ich habe auch mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Es gibt ja so den einen oder anderen Beitrag mittlerweile, auch so in Videoform von dir hier in Bremen. Ist wahrscheinlich so ein ganz schönes Gefühl für dich, dass das auch irgendwo jetzt vorhanden ist.
Ja.
Dass man sowas mal so sehen kann, so, dass du schon so gemacht hast.
Ja.
Okay, und dann bist du irgendwann, wann hast du Abi gemacht?
Oh Gott, 2008, war das 2018?
Das ist ja auch noch nicht so lange her, ne?
Ja, ich glaube 2018 oder 2017. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube 2017.
Ja. Irgendwann. Musst du doch wissen.
Es kommt mir schon länger vor, als es ist, glaube ich.
Okay.
Weil die letzten Jahre dann ja ganz schön viele Erinnerungen quasi geschaffen haben auch einfach.
Darf ich dich mal fragen, was du für einen Abschluss gemacht hast? Eigentlich ist das ja total Wumpe. Ich habe mich auch gefragt, ob ich die Frage stellen soll oder nicht, aber irgendwie interessiert es mich doch.
Ja, einen ganz guten, sage ich mal.
Okay, du möchtest das nicht in Zahlen ausdrücken.
Nee.
Musst du ja auch nicht.
Weiß nicht, also ich finde auch das Benotungssystem, glaube ich, im Nachhinein immer gar nicht mehr so sinnvoll.
Ja.
Ja.
Genau, das ist ja vielleicht geht das ja in die gleiche Richtung, dass ich auch so dachte, naja, muss man jetzt so eine Frage stellen, aber so ein bisschen, manchmal interessiert es einen ja doch, weil das so, ich meine, wir haben jetzt hier diese eine Stunde, wir gehen hier so ein bisschen lang und irgendwie malen wir ja so ein Bild irgendwie von dir und dann kann das ja auch noch so ein kleiner Baustein sein, aber du hast ein ganz gutes Abi gemacht.
Genau, ja. Ja, also ich war auch irgendwie, ich hatte dann auch das Jugendzentrum relativ und die Arbeit da relativ schnell die Idee, was mit Psychologie zu machen und genau, da braucht man ja einfach auch einen gewissen Schnitt für und deshalb war ich da dann sehr fokussiert drauf, auch das ja, hinzubekommen.
Quasi. Wie kam das so mit Psychologie? Warum gerade diese Schiene? Was hat dich da bewegt?
Ja, weil natürlich die Arbeit mit den Jugendlichen, also es sind ja vielleicht nicht die super privilegierten Kids, die in so einem Jugendzentrum sind, sondern eher die halt zu Hause keinen sicheren Raum haben, vielleicht kein eigenes Zimmer, wo nicht so viel an Spielsachen und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Und genau, die Auseinandersetzung mit denen war, glaube ich, so der Auslöser, dass mich das Thema sehr interessiert hat und ich gerne in die Richtung arbeiten wollte. Genau, und dann natürlich auch, also ja, ich habe dann ja auch 2015 und die folgenden Jahre da gearbeitet, kamen natürlich auch sehr viele geflüchtete Kids zu uns und ja, das war auch einfach sehr bewegend.
Hast du damals auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, also die jungen Flüchtlinge sozusagen so wahnsinnig schnell die deutsche Sprache gelernt haben?
Ja.
Das ist beeindruckend, oder?
Ja, also es war wirklich ziemlich krass. Wir hatten auch ein paar von denen, waren dann irgendwann auch Praktikantin für die Schule mal bei uns und so. Und das hat echt, war einfach toll, wie schnell die Integration da geklappt hat. Mhm. Aber natürlich ja auch häufig, also ja, dann waren die halt auch im Jugendzentrum und so die Chance irgendwie, also wir hatten zum Beispiel einen der Praktikanten, dem wurden seine schulischen Leistungen aus Syrien hier nicht anerkannt. Mhm. Und der musste dann plötzlich in die Hauptschule, obwohl der immer ein Kind vom Gymnasium war. Mhm. So und eigentlich auch ja, Arzt werden wollte, das war so sein Traum. Und dann halt fliehen musste und hier dann plötzlich in der Hauptschule saß und gar nicht mehr so die Möglichkeiten hatte, sich selbst zu verwirklichen.
Ja.
Okay. Ja, und das war dann natürlich auch, also ja, löst halt sehr viel in einem aus, mit solchen Menschen zu arbeiten, die so wenig Privilegien haben und sich trotzdem da so mutig durchs Leben beißen.
Lass uns mal, weil das ist ja auch das, worum es heute ja so auch in erster Linie gehen soll, so einsteigen oder weitermachen mit dem Punkt, wie du auf das ganze Thema aufmerksam geworden bist, Fridays for Future. Mhm. Ich habe gerade gestern, das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, den Film geguckt, I am Greta.
Ja.
Ich hatte den bislang noch nicht gesehen, den gibt es in der ARD-Mediathek. Ja. Auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Hast du ihn auch gesehen?
Nee, noch nicht tatsächlich. Okay.
Willst du ihn dir mal angucken?
Ja, wollte ich. Ich wollte eigentlich auch ins Kino, aber ja, dann war da diese Lockdown-Sache. Ne?
Ja, dann war da diese Lockdown-Sache, genau. Das ist ja momentan leider alles nicht mehr. In Bremen würde es ja gute Möglichkeiten geben, eigentlich in schöne Kinos zu gehen.
Ja, genau. Ja, voll.
Oh, aber jetzt hier ist zum Beispiel ein Hubschrauber. Mal gucken, wie laut der dann zu hören ist. Aber, nee, also ich glaube, Greta hat damit ja angefangen 2018.
Genau, ja.
Schon. Und hier kam das ja dann erst so richtig 2019. Und ich habe irgendwo schon von dir in einem Interview gehört oder gelesen, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, dass es bei dir sogar ein bisschen zufällig losging.
Ja,
magst du
genau.
da nochmal eintauchen?
Ja, ich hatte eine Kommilitone, mit der ich sehr gut befreundet war oder bin und die eben auch sich sehr für Nachhaltigkeit interessiert hat. Also genau, ich wollte halt eigentlich zum autonomen feministischen Referat hier an der Uni, das war ein bisschen mein Ziel, aber habe natürlich mich trotzdem auch für Nachhaltigkeit interessiert. Und wenn man dann das erste Mal alleine lebt, kommen natürlich auch so sehr viele Fragen, oder in einer WG lebt, kommen ja sehr viele Fragen auf, wie man auch Nachhaltigkeit so im Alltag umsetzen kann. Und ja, da haben wir uns viel ausgetauscht, weil sie das auch sehr interessiert hat. Und dann hat sie mir irgendwann, ich glaube, das war entweder Januar 2019 oder ich glaube noch im Dezember, eine WhatsApp geschrieben, ob ich schon von Fridays for Future gehört habe. Und ich hatte, also wusste gar nicht, wovon sie redet.
Da war es komplett neu, ne? Hm.
Genau, ja. Also ich habe auch das mit, als Greta sich das erste Mal, ich glaube im August war es ja 2019, zu diesem Schulstreik vor das schwedische Parlament gesetzt hat. Mhm. Das hat man ja mitbekommen, das war auch Tagesschau und alles Mögliche.
Ja.
Aber dass daraus so eine Bewegung entstanden ist, habe ich halt gar nicht mitbekommen. Genau, und dann wurde sie wohl eben in einer Facebook-Gruppe gefragt, weil sie noch, also es gab schon so eine Runde aus SchülerInnen zu dem Zeitpunkt und die haben noch eine 18-jährige Person gesucht, um das anzumelden, ersten Freitag im Januar 2019 dann. Und da hat sie sich dann für gemeldet und dann sind wir halt zusammen hin. Und ich glaube, wir waren so 15, 16 Leute an dem Tag, also sehr kleine Runde.
Wo war das?
Von der Bürgerschaft direkt, genau. Also eine sehr kleine Runde, es hat auch geregnet, es war nicht so.
Und ihr hattet irgendwas
spaßig.
Dabei, so Plakate oder?
Genau, aha, ja, aha. Alle mit bunten Plakaten, ja.
Und du mit deiner Kommilitonin, ihr wart die Ältesten dann sozusagen?
Ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Ja, viele SchülerInnen halt, die hatten sich wohl auch schon davor schon mal freitags getroffen, aber also auch in der Stadt, sind da aber so ein bisschen im Weihnachtsmarkt untergegangen. Mhm. Genau.
Gab es da eine Reaktion irgendwie? Gab's da?
An dem Tag noch nicht, noch aber nicht. Mhm. Also die Polizei ist einmal vorbeigefahren. Ich glaube, es war sogar auch der Weser-Kurier da oder so.
Ja, ja.
Aber es war halt eine winzige Gruppe so. Und dann danach die Woche war ich auch wieder da und da waren es halt plötzlich 250 Leute.
Innerhalb von einer Woche?
Ja, das ging wahnsinnig schnell. Mhm. Also wirklich eine richtig große Menge einfach und auch da schon Klassen, die wirklich geschlossen gekommen sind. Und danach die Woche, das war dann ja so ein deutschlandweiter Streiktag quasi, wo das erste Mal, also wo sich auch die Strukturen ja erstmal gefunden haben. Wir haben mittlerweile so ja ganz gefestigte Strukturen mit den verschiedenen Ortsgruppen und wie kommuniziert wird. Und das war damals ja noch gar nicht so, aber dann hieß es das erste Mal, jetzt soll in allen Städten, die sich schon irgendwie gefunden haben, gleichzeitig ein Streik stattfinden. Und da waren wir, glaube ich, knapp 900, 800 oder 900 in Bremen. Also ja, eine ganz schöne Menge.
Wahnsinn, ja.
Genau, also es ging am Anfang super, super schnell. Und dann danach die Woche war ich in Berlin dabei. Es war der 25. Januar. Und da wurde das Ergebnis der Kohlekommission zum Kohleausstieg in Deutschland bekannt gegeben. Und da waren eben 10.000 Leute vom Wirtschaftsministerium.
Ja. Ich glaube, wenn man jetzt noch ein bisschen weitergeht, so über die Monate, und also Wochen und Monate, dann irgendwie im September oder so, waren es da mal fast 40.000 hier in Bremen
genau.
auch sogar.
Ja.
Ich muss ja ehrlich gestehen, aber ich gehe damit auch offen um und ich finde, vielleicht ist es auch einfach nicht zu spät, sich auch natürlich mit so einem Thema auseinanderzusetzen. Besser spät als nie, denke ich mal, weil ich war noch nie auf einer Demo mit dabei und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die das auch noch nie gemacht haben. Ich will das aber mal machen. Momentan ist es natürlich ein bisschen schwierig,
genau.
aber kann ja alles wieder kommen.
Ja, also wir planen auch gerade schon wieder den nächsten Streik. Also es ist halt gerade alles ganz anders. Und wir können nicht mit so vielen Menschen einfach durch die Innenstadt ziehen, sondern sind da auch eher ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Aber im März findet auch wieder ein großer Streik statt.
Ja. Genau. Macht dich das alles so ein bisschen stolz auch, was so passiert ist?
Ja, schon.
Welche Größe das angenommen hat?
Ja, genau. Also weil ja auch einfach sehr viel Zeit und Herzblut da irgendwie reinfließt und durchgemachte Nächte und so. Und dann ist das natürlich die Demos sind einfach das beste Gefühl. Mhm. Genau, also ich glaube, ich war auch am Anfang so ein bisschen unentschlossen, wie viel ich da jetzt unbedingt mitwirken möchte, weil es gibt ja auch noch dieses Studium.
Dieses Studium.
Und dann aber wirklich im Januar da schon in Berlin, die Demo hat halt irgendwie so viel Power gegeben und so viel Kraft. Weil auch so viele Altersgruppen dann da waren. Es waren irgendwie so Grundschulklassen dabei bei der Demo. Genau, und das hat irgendwie so viel Mut gemacht, sich drin zu engagieren, dass mich das nicht mehr so schnell losgelassen hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Du organisierst ja hier in Bremen eine ganze Menge.
Ja.
Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass die Organisation, so wie sie damals war, also nicht damit zu vergleichen ist, eigentlich wie es heute ist.
Ja.
Würde mich echt interessieren, wie ist denn überhaupt die Organisation? Also wenn man jetzt mal von oben drauf guckt, für jemanden auch wie mich, der das noch nie so richtig mitbekommen hat, so irgendwie mal zusammengefasst, wie ist Fridays for Future auf Bundesebene organisiert und dann natürlich auch in Bremen irgendwie? Das ist vielleicht nochmal ein spannendes Ding.
Ja genau, also es gibt die Ortsgruppen, kurz OGs, wir nennen die eigentlich immer nur OGs. Ich weiß gar nicht, wie viele es davon aktuell gibt. Ich glaube, mein letzter Stand waren irgendwie knapp 1000 Ortsgruppen. Mhm. Genau, und alle Ortsgruppen delegieren, ich glaube, 2 bis 3 Personen ungefähr auf die Bundesebene. Genau, die haben dann quasi einfach so ein repräsentatives Mandat quasi. Und da wird sich dann auch eben seit 2019 jeden Sonntag in einer Delegierten-Telefonkonferenz getroffen. Und alles Mögliche besprochen. Also man kann als Ortsgruppe dann Themen draufsetzen oder so. Oder eben sowas wie anstehende Streiktage, irgendwelche Aktionen, die bald passieren. Und dann gibt es noch die ganzen Arbeitsgruppen auf Bundesebene. Da weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie viele es sind. Aber für sowas wie Pressearbeit, Social Media, Kampagnenmanagement, für all sowas gibt es dann eben eine einzelne Arbeitsgruppe, wo sich alle engagieren können. Also auch nicht nur die Delegierten. Genau, ja, und auf Ortsgruppenebene hier in Bremen ist es auf jeden Fall so, dass wir uns einmal die Woche treffen, aber aktuell digital. Früher war das immer freitags nach der Demo quasi direkt. Jetzt gerade ist halt sehr viel in Telefon- und Videokonferenzen.
Ja.
Und so vor großen Streiks gibt es dann eigentlich immer noch 1 bis 2 zusätzliche Treffen die Woche. Als wir uns in Präsenz getroffen haben, konnte so ein Plenum auch mal 4-5 Stunden dauern.
Okay, ja, es ging ja dann auch darum, immer wirklich auch die Veranstaltung zu planen.
Genau,
und sowas alles, ne?
Also es ist halt schon viel, was da reingeht. Es geht tendenziell ein bisschen schneller, wenn man es online macht, weil man nicht so viel Smalltalk zwischendurch macht automatisch. Es ist schon gut viel Zeit, was da halt reinfließt, ne? Und dann entstehen ja meistens aus so einer Telefonkonferenz verschiedene Aufgaben, keine Ahnung, dem Ordnungsamt eine Mail zu schreiben.
Ja, wie ist der Ablauf? Genau, wie ist der Ablauf, bevor ihr irgendwann auf die Straße geht?
Ja, also kommt so ein bisschen drauf an für die wöchentlichen Demos. Also wir haben ja wirklich bis März letzten Jahres, also bis quasi es den ersten Lockdown gab, jede Woche gestreikt, ohne Ausnahmen. Mhm. Das war eigentlich super routiniert. Also irgendwer hat halt dem Ordnungsamt eine Mail geschrieben. Wir haben teilweise auch irgendwie 5 Kundgebungen voraus angemeldet auf einmal. Da haben die auch gar keine großen Nachfragen mehr gestellt, weil ja, das war irgendwann halt bekannt.
Also da gab es jetzt nicht so die großen Hürden, dass es irgendwie schwierig war, das durchzuführen?
Nee, aber da waren ja auch immer, die ersten Male waren halt sehr groß. Danach waren es meistens halt irgendwie 100 Leute oder so circa, die halt wirklich jeden Freitag gekommen sind. Am Ende auch, ja, gerade zum Winter ein bisschen weniger. Genau, also das ist eigentlich ganz entspannt. Das Ding sind halt eher die Großdemos, weil wir dafür auch Technik organisieren. Dann gibt es auch irgendwie ein ausgefeiltes RednerInnenprogramm und so weiter. Die Route, also wir laufen ja an den regulären Freitagen auch gar nicht durch die Stadt, das machen wir nur bei den Großdemos. Genau, das muss halt alles weiter ausgearbeitet werden. Da haben wir mittlerweile auch eine relativ routinierte Liste, die abgearbeitet wird. Also es geht erstmal irgendwie los mit dem Konzept. Was wollen wir aussagen? Was ist unser Ziel an dem Tag?
Man kann sich ja bundesweit, man kann sich ja registrieren auch, ne?
Genau.
So, kann man das auch in Bremen machen? Also ist das auch in den Ortsgruppen möglich oder wie? Oder?
Dass man sich einfach anmeldet, ja, und da mitmacht?
Ja, so generell irgendwie sich euch anschließen, jetzt nicht einfach nur dadurch, dass man mitgeht, so, ja, sondern auch irgendwo, sage ich mal, seinen Namen hinterlassen oder sowas. Ist das, geht das auch?
Nee, man kann, also in Bremen kann man halt am besten einfach in die Ortsgruppe kommen quasi, ja, also uns einfach schreiben und dann bei den Plänen mitwirken. Genau, ja.
Okay.
Das ist eigentlich, also ist glaube ich so das Niedrigschwelligste, wie die meisten auch in die Bewegung kommen, ist halt über die Ortsgruppen. Genau.
Ich habe noch so ein Stichwort gelesen, Forderungskataloge.
Ja.
Da habe ich gedacht, boah, das finde ich ja auch, also das bezieht sich jetzt auf Bremen, ne?
Ja.
Dass du hier, dass ihr Forderungspapiere irgendwie fertig macht, wo gehen die dann im nächsten Schritt hin? Und wie sind so eure Erfahrungen damit? Also,
ja,
das stelle ich mir schwierig vor. Das was aufzuschreiben, das wollen wir, hier bitte, und dann muss ja auch irgendwie im besten Fall irgendwas passieren. Wie ist
genau,
das alles?
Das ist schon, also Forderungen, kommt so ein bisschen drauf an. Also unsere ersten Forderungen waren alle ziemlich, ja, also schon auch konkret, und wir haben sie auch wissenschaftlich quasi abchecken lassen. Aber waren halt erstmal auch einfach 2030 wollen wir klimaneutral sein und wie klappt das am besten, was brauchen wir dafür?
Ja.
Oder 2030 müssen wir halt auch einfach klimaneutral sein, wenn das Pariser Klimaabkommen eingehalten werden soll.
Ja.
Und dann sind wir halt danach gegangen, was sind die größten Emittenten, bis wann müssen die ausgeschaltet sein, damit wir quasi einen Reduktionspfad schaffen, der bis 2030 bei null ist. So, genau, da haben wir dann ja, mehrere Nachmittage zusammengesessen und viel Literatur in die Richtung gelesen. Und dann gibt es halt die Scientists for Future, die sich ja auch 2019 schon gegründet haben.
Ja.
Das ist ja so der größte Verband von deutschsprachigen, also ursprünglich deutschsprachigen WissenschaftlerInnen mit einer klar politischen Message, die es so jemals gab. Und den kann man halt eigentlich immer schreiben. Also es gibt auch eine Regionalgruppe hier in Bremen, Bremerhaven. Und genau, die schreiben dann halt mit sowas an. Damals hatten wir noch nicht so viele Kontakte. Und ich habe das dann einfach so Antje Boetius geschickt, der ja Direktorin vom Alfred-Wegener-Institut, mit der Bitte, uns da doch mal ein Feedback zuzugeben, zu dem, was wir uns ausgedacht haben. Und ich glaube, sie hat noch an demselben Abend, also ich habe sie so um 8 geschickt. Und 2 Stunden später hatte ich eine komplett kommentierte Version zurück. Also die WissenschaftlerInnen sind einfach wirklich unfassbar engagiert. Das ist ganz, ganz toll. Genau, und dann nimmt man sowas auf, arbeitet das ein. Ja, der zweite Schritt,
was passiert dann?
Der zweite Schritt ist es dann zu veröffentlichen. Das haben wir dann halt also bei den landesweiten Forderungen auch bei einem großen Streiktag gemacht im April. Und dann haben wir das mal an die PolitikerInnen gegeben, in mehreren Schritten. Also bis es dann vielleicht auch wirklich die Richtigen erreicht, dauert das immer so ein bisschen, aber mittlerweile haben es, glaube ich, alle hier in Bremen von uns bekommen.
Wie lang ist so ein Dokument?
Das ist relativ kurz, glaube ich. Ich glaube, das sind nur 4 Seiten, weil es ja auch, also es sind ja keine Vorschläge zur Umsetzung, sondern tatsächlich eigentlich nur das, was halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren muss. Also sowas wie die Stahlwerke müssen klimaneutral sein. Eigentlich müssten in diesem Jahr alle Kohlekraftwerke in Bremen vom Netz gehen.
Sowas. 3 Stück habe ich gelesen, gibt es noch in Bremen? Ist das richtig?
Ja, genau.
Ja. Ja. Und irgendwie also, jetzt in diesem Jahr wird schon, glaube ich, 1 abgeschaltet sozusagen?
Ja, das sind, am Hafen ist eine Kaltreserve.
Mhm.
Genau, das wird dann dieses Jahr geht's offiziell vom Netz. Und dann gibt es halt noch das in Harstedt, also ja, quasi hier in der Nähe und dann oben in der Fage. Ja, das in Harstedt, das ist halt so noch ein ganz schönes Problem. Also Hafen und Fage sollen voraussichtlich Klärschlammanlagen werden, also Verbrennungsanlagen für Klärschlamm. Aber das hier in Harstedt soll eben Erdgaskraftwerk werden. Also
das habe ich auch gelesen. 2022, glaube ich, genau, geplant irgendwie. Ja, also wird das komplett neu gebaut dann?
Ja.
Ja, okay.
Genau, und das ist dann halt einfach nur ein fossiler Energieträger. Mhm. Deswegen ist es auch super wichtig, so Forderungen nach dem Kohleausstieg auch immer daran zu knüpfen, dass wir halt 100% erneuerbare Energien brauchen als Ersatz. Also in Bremen bräuchten wir 2030 eine Energieversorgung, die komplett auf Erneuerbaren sich beruft. Und genau, das wird halt mit einem Erdgaskraftwerk nicht passieren. So, das wird bis 2050 auf jeden Fall im Netz bleiben, weil es sich sonst nicht lohnt, das umzubauen und all das.
Das heißt, wenn du jetzt nochmal so auf die Forderungen guckst und auf 2030 und Klimaneutralität, was müsste noch passieren, außer dass man da den Ausstieg da aus Kohlekraftwerken schafft?
Genau, einmal halt 100% erneuerbare Energien, das heißt eben wirklich viel Fläche in Bremen, die halt auch gerade noch frei steht oder dafür genutzt werden kann, für Windenergie nutzen und dann Solarenergie und Photovoltaik massiv auszubauen, also auch wirklich eine dezentrale Energieversorgung herzustellen mit ganz, ganz viel Solarenergie. Das ist eigentlich so das zukunftsbringendste in den Technologien.
Und wie empfindest du das so, seitdem ihr das so macht mit Nachdruck und so? Wie empfindest du so diese Geschwindigkeit der Umsetzung? Denkst du immer so, Leute, das muss schneller oder tut sich irgendwie was?
Es ist einfach unfassbar langsam.
Unfassbar langsam.
Also es ist ganz, ganz heftig. Auch die Zielsetzung jetzt aktuell von der Koalition, also auch der ganze Vertrag, das sind ja 80% ohne Stahlwerke. Die Stahlwerke machen aber ungefähr eine Hälfte der CO2-Emissionen aus. Mhm. So, und dass die halt klimaneutral werden, ist einfach so, so wichtig, weil daran ganz, ganz viel hängt. Dafür braucht es halt Wasserstofftechnologien. Mhm. Also bei Kohlekraftwerken, die müssen abgeschaltet werden. So. Stahlwerke brauchen wir noch länger, weil aus Stahl werden viele Sachen gebaut und auch sowas wie Windräder und so weiter. Das heißt, auf die sind wir eben angewiesen. Das ist eine Industrie, die auch einfach noch Zukunft haben wird.
Also aber das ist schon so ein kleiner Konflikt dann da so.
Genau, dafür brauchen wir halt Wasserstofftechnologien, die ausgebaut werden müssen. So, und es gibt jetzt mittlerweile immer mehr Pilotprojekte in die Richtung, also mit grünem Wasserstoff, das heißt Wasserstoff, der eben auch mit erneuerbaren Energien generiert wird, Stahl zu produzieren. Aber in Bremen ist aktuell kein Pilotprojekt am Laufen. Mhm.
Ja, also langsam, aber besser so als wenn sich gar nichts tun würde. Kann man das so irgendwie?
Ja, also natürlich bewegt sich was, aber es ist eben auch immer die Frage, wie viel wirklich passiert und wie viel nicht auch vielleicht einfach nur Performance und Lippenbekenntnisse sind. Ne?
Ja.
Also auch die Enquete, da haben wir auch einen Platz drin zum Beispiel. Das ist die Enquete-Kommission für die Klimaschutzstrategie 2030 Bremen. Da wird halt jetzt erstmal irgendwie 2 Jahre lang geredet. So, und am Ende kommt ein Maßnahmenkatalog raus, der vermutlich viel zu kurz greifen wird. Also der nicht das alles umfasst und abdeckt, was wir bräuchten für eine Klimaneutralität. Und wo dann eben noch fraglich ist, ob der überhaupt umgesetzt werden wird.
Mich würde noch mal interessieren, wenn man an dieses Pariser Klimaabkommen denkt, so 2015 war das Jahr, diese 1,5 Grad, die da immer im Raum stehen. Und das, die erste Frage, die ich habe, das war bis 2100. Ist das richtig?
Die 1,5 Grad.
Ja, dass es nicht wärmer wird als 1,5, also nicht mehr, du weißt, was ich meine, bis 2100, ne?
Genau.
Genau, und dann spricht man ja manchmal auch von diesem Point of No Return und so. Mhm. Du bist natürlich jetzt schon sehr im Thema drin.
Ja.
Was glaubst du, wie schätzt du das ein? Auf was für einem Weg sind wir? Weil es ist ja immer so diese Frage, ist es schon zu spät oder nicht? Oder wie? Oder was hast du dafür Gedanken?
Also der Punkt ist halt aktuell, wenn es so weitergeht, wie es aktuell läuft klimapolitisch, streben wir irgendwas zwischen 4 und 6 Grad an, circa, an Erderwärmung. Mhm. Also verfehlen halt auch das 2-Grad-Ziel, was im Pariser Klimaabkommen steht 2 Grad, wenn es geht, 1,5. Mhm. Und da geht es halt gerade komplett drüber weg. Und das ist natürlich einfach, ich glaube, vielen Leuten sind halt die Konsequenzen nicht so bewusst, weil es alles so, es klingt alles sehr physikalisch und irgendwas mit 6 Grad ist ja auch nicht so viel. Ja, global ist es das natürlich, aber ich glaube, es ist erstmal eine sehr kleine Zahl. Also ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, wir steuern gerade auf 20 Grad Erderwärmung zu, dann würde den Leuten nochmal viel mehr aufgehen, worum es da geht.
Ja.
Aber es macht halt einen wahnsinnig großen Unterschied, weil es eben diesen Point of No Return gibt. Das ist auch, wenn man jetzt ganz streng ist, ist es nicht nur ein Punkt, es sind halt verschiedene klimatische Kipppunkte. Und wenn wir die überschreiten, dann kommen wir halt nicht wieder zurück und die können wir dann auch nicht aufhalten. Also dann werden einfach Kettenreaktionen in Gang gesetzt und dann ist es halt zu spät. So, und ich glaube, das ist eben auch Politikern oft nicht bewusst, dass da halt wirklich einfach irgendwie eine Zeit abläuft. So.
Also die Aussichten sind jetzt irgendwie nicht so, ne?
Nee.
Aus deiner Sicht auch. Was denkst du in Bezug darauf, dass Wahlen sind dieses Jahr, Bundestagswahlen? Und wie empfindest du so, sag ich mal, den Trend, dass die Grünen da jetzt immer mehr Sympathisanten kriegen eigentlich? Mhm. Auf der anderen Seite hört man aber auch, ja, das ist alles gut und schön, aber es reicht trotzdem nicht so.
Genau, also aktuell gibt es keine Partei, die quasi mit dem, was sie in ihrem Wahlprogramm stehen hat, das 1,5-Grad-Ziel so wirklich uns näher bringt.
Mhm.
Natürlich gibt es da große Unterschiede, ob man sich jetzt die CDU anguckt oder Grüne und Linke, weil die meistens eben noch näher dran sind. Genau, aber ja, im Endeffekt wird es keine Partei so einfach machen. Und ich glaube, da muss eben noch sehr, sehr viel passieren, dass die etablierten Parteien auch verstehen, dass es halt anders aktuell nicht gehen wird. So.
Mhm.
Genau, und deswegen habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle, auch wenn man ja nicht weiß, welche Koalition am Ende rauskommen wird. Genau, also so Schwarz-Grün wird halt, denke ich mal, eher dazu führen, dass die Grünen halt viele ihrer klimapolitischen Forderungen auch aufgeben werden in den Koalitionsprozessen.
Mhm.
Genau, das ist natürlich, ja, macht
einem schon. Was wäre dir am liebsten?
Ich finde es immer schwierig, weil, wie gesagt, keine Partei wird es schaffen. Und auch, also keine Koalition setzt sich das gerade zum Ziel, die möglich wäre. Aber ich finde, mit Rot-Rot-Grün in Bremen geht es schon besser als in anderen Regionen. Und deswegen fände ich eine rot-rot-grüne Bundeskoalition auch einfach sehr gut. Ich glaube auch nicht nur im Sinne von Klimaschutz, sondern auch in Bezug auf viele andere Themen.
Okay. Ein kleiner Step mehr so in Richtung Praxis.
Ja.
Kannst dir bestimmt schon vorstellen, was für eine Frage jetzt kommt. Das ist ja immer so dann so auf politischer Ebene und so. Und da können jetzt, sage ich mal, es ist für viele ja immer gefühlt relativ weit weg.
Ja.
Wie lebst du den Alltag? Was hast du, worauf achtest du in deinem, was führst du für einen Lebensstil sozusagen? Und kannst vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mal mitgeben, was, wenn mehr Leute dies oder jenes machen würden, dann würde es schon in eine gute Richtung gehen, so irgendwie.
Genau, also ich finde immer, Konsum ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die großen Stellschrauben liegen eben in der Politik. Natürlich geht es aber ja auch irgendwie, also wenn man sich, glaube ich, mit dem Thema auseinandersetzt und was in Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltige Welt machen möchte, ja, lebt man auch irgendwann früher oder später nachhaltig, weil man manche Sachen auch einfach gar nicht mehr mit seinem Gewissen vereinen kann. Ich glaube, was halt große Punkte sind.
Hier können wir es, glaube ich, mal kurz, kurz mal eben hinsetzen. Ja.
Sind halt so Dinge wie Ernährung. Also ich bin ja jetzt schon ziemlich lange vegan auch einfach und auch davor schon lange vegetarisch gewesen.
Okay.
Das ist halt ein sehr großer Faktor, der echt viel CO2 einspart. Genau, und ja auch relativ gut machbar ist. Also auch da muss natürlich politisch viel passieren, dass quasi diese nachhaltigen Möglichkeiten auch die Möglichkeiten sind, die gut und einfach machbar sind.
Mhm.
Einfach billiger, bequemer, genau, all das, was halt häufig gerade klimaschädliches Verhalten ist. Dann aber auch sowas wie, ja, aufs Auto zu verzichten.
Ich gehe mal davon aus, du hast keins?
Nee.
Ich hab eins.
Tja. Ja, ist aber auch, also ich bin halt Studentin in einer Stadt, die einen öffentlichen Verkehr hat.
Aber witzig auch, wie sich das dann so verändert. Ne? Früher hätte ich so gesagt, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe kein Auto und so dieses freche, ja, ich habe aber eins, so was Gutes. Und jetzt denkt man so, ja, ich habe eins, auch vielleicht gar nicht so. Ne?
Ja, Verkehrspolitik, also wir haben ja auch nochmal extra verkehrspolitische Forderungen, weil das einfach ein super spannendes Feld ist. Also auch die ganzen Zahlen, zum Beispiel ist halt ein Parkplatz in Deutschland, also eine für ein Auto, der Parkplatz, ungefähr genauso groß wie das durchschnittliche Kinderzimmer. Das heißt, das ist ein Raum, den wir die ganze Zeit Autos zur Verfügung stellen. Und dann ist es auch so, dass ein Auto im Durchschnitt 23 Stunden steht am Tag.
Ja.
Also wir verschwenden sehr viel Raum, der vielleicht irgendwie ein Spielplatz sein könnte oder irgendwie Open Gardening Spaces, ein kleiner Park.
Finde ich ganz interessant. Hier in Bremen teilweise sieht man jetzt so Fahrradständer, die so eine Autoform haben. Mhm. Ne? Also so die Silhouette quasi von einem Auto. Da sieht man, wie viel, also wenn da jetzt ein Auto stehen würde, dann würde das so viel Platz wegnehmen. Aber jetzt sind es Fahrradständer. Mhm. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild so.
Genau, ja. Also Verkehrspolitik finde ich super spannend, weil da halt sehr viel mit reinspielt. Und es halt auch einfach, also auch um so Sachen wie soziale Teilhabe geht, irgendwie öffentliche Räume, die wieder frei für alle nutzbar sind, aber ja, auch sehr viel um Barrierefreiheit, weil ja auch nicht alle Leute ja, Auto fahren können. Genau. Ja.
Wir machen hier sofort weiter, Fritzi. Mhm. Ich will mal eben ganz kurz eine Kamera aufstellen.
Ja.
So ein paar Szenen können wir ja vielleicht mal irgendwie. Dann mache ich immer so einen kleinen Trailer.
Ja.
Muss auch gar nichts Großes sein, aber ich dachte, hier passt das eigentlich ganz gut wegen einer Bank und so.
Hallo?
Was?
Hallo?
Ach, da bist du. Matze Rossi, bist du das?
Ja, hi. Hi, Dennis.
Was machst du in meinem Podcast jetzt?
Ja, ich sollte doch was spielen.
Ach, die Geschichte. Ja, du, voll gut, aber du bist noch ein bisschen früh. Friederike setzt sich hier gerade in der Sonne. Ich mache die Kamera gerade an. Und wenn du noch einen Moment Zeit hast, dann vielleicht irgendwie nach hinten raus. Aber ich finde es super, dass du da bist.
Alles gut, kein Problem. Dann wünsche ich euch viel Spaß und bis später.
Okay, bis gleich. Okay, wir sind zurück. Ich musste eine ganz kleine Pause machen, weil ich eine Kamera aufgestellt habe. So ein paar Szenen kann man ja vielleicht auch mal filmen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren eigentlich bei den praktischen Dingen. Mhm. Du hast schon Konsum, hast du was gesagt, Ernährung hast du was gesagt. Was gibt's da noch für Punkte?
Ja, also allgemein halt irgendwie mehr zu reflektieren, was man auch wirklich braucht im Leben. Mhm. Also was sind die Dinge, für die man gerne Geld ausgeben möchte. Ich finde auch, also so Mode ist ein super spannendes Feld, weil da eben auch viele Konflikte sind irgendwie zwischen ja, Privilegien, auf der Ader eben fehlenden Privilegien und nachhaltiger Mode. Also ja, faire Fashion müsste einfach viel, viel günstiger sein zum Beispiel, damit sie eben auch massenkompatibel ist, weil halt viele Personen sich nichts anderes leisten können vielleicht. Aber
kaufst du viel Secondhand und sowas?
Ja. Ja, okay. Genau, ich habe aber auch das Gefühl, dass halt viele Leute, die sich vielleicht eigentlich leisten können, sowas dann gerne mal von sich wegschieben. Genau, ja. Also ja, ich bin halt auch Studentin und komme damit ganz gut klar.
Thema Geld ist ja übrigens auch noch so ein Ding, ne? Da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Wie ist das denn überhaupt? Ich meine, du sagst gerade, du bist Studentin. Du engagierst dich da extrem. Das sind ja auch Kosten, die da entstehen, ja, sage ich mal. Vor allen Dingen, also wenn ihr jetzt wirklich eure Aktionen macht, das geht ja auch alles nicht ohne Geld. Wie funktioniert das so?
Also
gibt es da Bezuschussungen?
Genau, wir finanzieren uns vor allem mit Spenden einfach. Mhm. Also einmal gibt es auch ein Spendenkonto bundesweit, wo man Geld beantragen kann. Also wir haben auch eine Finanz-AG. Mhm. genau, dann kann halt Geld beantragt werden. Das wird dann abgestimmt, auch in der Delegiertenkonferenz. Genau, und das meiste haben wir aber bisher eigentlich mit den Spenden hier aus Bremen finanziert. Genau, also wir sammeln immer Spenden bei den Großdemos und das wird dann in die nächste Runde investiert.
Kommt da gut was?
Ja, also bisher hatten wir echt nicht so die finanziellen Probleme. Man kann dann halt auch immer noch mal irgendwie, weiß nicht, bei Campaign, bei Greenpeace oder so nachfragen, wenn es jetzt mal knapp wird und noch irgendwas gekauft werden muss. Mhm. Aber halt auch einfach viel zu leihen. Wir kriegen auch häufig irgendwie Rabatte dann nochmal bei Verleihen. Genau, das klappt eigentlich ganz gut. Wir hatten auch schon echt süße Aktionen. Eine Oma hat zum Beispiel mal bei ihrem Geburtstag Geld für uns gesammelt, statt sich irgendwas zu wünschen und so. Das ist dann ganz schön.
Dann, also sie hat dann irgendwie Kaffeekuchen gemacht und ein paar Sachen eingesammelt davon.
Ja, das war ihr 80. und hat dann halt gesagt, statt dass die Leute was schenken, möchte sie für uns Geld sammeln.
Sehr gut.
Und das ist halt ja auch einfach sehr niedlich. So. Freut uns natürlich sehr.
Standest du eigentlich, es ist jetzt ein bisschen kreuz und quer, macht aber ja vielleicht auch nichts, standest du bei Kundgebungen auch mal selbst irgendwie schon mit dem Megafon irgendwo und hast richtig Sachen, was sind das für Sachen? Also du hältst dann deine Rede, denke ich mal. Mhm. Und wie geht's dann weiter? Also,
die Großdemos sind bei mir eigentlich immer so ein einziger Film, weil das so ein Stress ist. Also genau, meistens die Woche davor kriegt man schon kaum Schlaf.
Ja.
Und dann steht man so um 6 Uhr morgens auf und macht sich auf den Weg. Genau, also ja, deswegen, ich weiß manchmal gar nicht, was ich alles mache. Ich moderiere halt auch oft dann, also die Abschlusskundgebung zum Beispiel. Und dann zwischendurch hat man sein Megafon und macht halt irgendwelche Slogans. Ich bin dann aber auch häufig Versammlungsleitung. Das heißt, auch die Polizei spricht mit mir, dann Presse. Genau, das heißt, der Tag ist irgendwie.
Du musst ja dann auch irgendwie gekennzeichnet sein dann wahrscheinlich, ne?
Ja, aber also die meisten kennen mich so. Okay, ja. Gerade die Polizei.
Die wissen das also schon.
Ja, also man hat dann auch vorher, vor so einer Großdemo gibt es eigentlich immer ein Kooperationsgespräch. Das heißt, wir sitzen dann auch mit Polizei und Ordnungsamt und aktuell auch irgendwie dem Gesundheitsamt und so, Feuerwehr, Verkehrspolizei, allen Möglichen zusammen und sprechen einmal alles durch. Genau. Ja.
Lass uns noch mal so ein bisschen über die über das Thema Corona und Klimawandel sprechen. Mhm. Hatten wir ja im Vorgespräch auch schon so mal kurz gesagt, dass du da vielleicht auch noch was zu sagen kannst oder so. Was erstmal so ganz allgemein gefragt, was hast du da so im Kopf, wenn du an diese beiden Wörter in Kombination denkst?
Ja, vor allem halt eigentlich, dass also die Wahrscheinlichkeit von Pandemien eben auch steigt mit der Klimaerwärmung. Mhm. Also es ist auch was in den IPCC-Berichten, also den Berichten vom Weltklimarat steht, ist halt, dass auch bei einer Erderwärmung über 1,5 Grad die Wahrscheinlichkeit für Pandemien immer größer wird. Weil einfach ja, Lebensräume zerstört werden, natürliche, und dann sich vielleicht ja, Tiere, die irgendwelche Viren tragen, die, auf die wir Menschen einfach nicht vorbereitet sind, sich plötzlich eben wo ansiedeln müssen, wo auch Menschen leben.
Ja.
Und dadurch entsteht dann der Kontakt und dann breitet es sich aus. Das war ja auch mit Corona vermutlich ein ähnliches Szenario.
Und ich habe mal irgendwo so einen Satz von dir aufgeschnappt, da hast du, glaube ich, sowas gesagt wie, die Pandemie, die Corona-Pandemie hat eigentlich gut gezeigt, dass die Politik schon auch auf die Wissenschaft hören kann. Mhm. Und so würdest du dir das vielleicht auch wünschen für genau. den Klimawandel, so ähnlich.
Ja,
ne?
Also es ist ja mittlerweile, hat es ja auch wieder abgenommen. Mhm. Mhm. Aber gerade zum ersten Lockdown, wo ja auch ein Christian Drosten irgendwie überall zu sehen war, oder ein ja, Robert-Koch-Institut plötzlich so die höchste Instanz wurde gefühlt. Mhm. Genauso wünscht man sich das natürlich auch mit den KlimawissenschaftlerInnen, dass die genau die Aufmerksamkeit bekommen. Also wir merken immer wieder, wenn wir mit unseren Scientists quasi im Kontakt stehen, dass die einfach so darauf brennen, sich mitzuteilen und zu kommunizieren und all das, was sie irgendwie erforschen, ja, raus in die Öffentlichkeit zu bekommen. Aber da sehr lange war, niemand war, der zugehört hat. Mhm. So, also auch gerade, ich meine, hier in Bremen mit dem Alfred-Wegener-Institut, die hatten ja gerade auch diese riesige Polarforschungsexpedition und so. Die bringen natürlich super viel an Informationen und an Wissen mit. Und ja, da hören selten Leute nur wirklich aufmerksam zu.
Aufmerksam zuhören, das ist ja auch irgendwie noch so ein Punkt. Ich habe einen ganz interessanten Beitrag gesehen von Buten und Binnen. Und zwar wurdest du gegenübergesetzt oder hast dich jemandem gegenübergesetzt aus der Automobilindustrie. Mhm. Ganz spannende Frage, da ging es ja darum, brauchen wir noch Autos quasi oder nicht? Das eine ist, wir müssen da eigentlich weg von dem ganzen Autothema, da hängen aber auch Arbeitsplätze dran. Das war ja eigentlich das, ne?
Ja.
Und dann sitzt dir da jemand gegenüber, der ist um die 50 Jahre alt und der sagt dir, ich verstehe das grundsätzlich alles, aber wenn ich jetzt keine Autos mehr machen kann, dann habe ich keinen Job mehr. So, ne? Das war ein relativ kurzer Beitrag, den ich da gesehen habe. Vielleicht war es nur so eine Zusammenfassung oder so, dieses Video. Aber das Gespräch wird ja sehr viel länger gewesen sein. Wie hast du das empfunden, da mit jemandem, also mit so einem richtigen Arbeitnehmer, dich da auseinanderzusetzen und zu sprechen? Wie war das für euch oder auch für euch beide so?
Ja, es ist natürlich auch schon sehr schwierig, weil man ja auch einfach... ist ja auch häufig, also wir haben ja nichts gegen die ArbeitnehmerInnen so. Also wir haben ja auch extra mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet und so weiter oder arbeiten mit denen zusammen. Das ist natürlich, ja, da hängen Existenzen dran, aber auch da ist es ja an der Politik quasi, sich darum zu kümmern, dass diese Menschen aufgefangen werden so und dass die Möglichkeit bekommen, einen neuen Job zu finden, dass da halt auch, also ja, bei Daimler ist es jetzt aktuell noch nicht so der Fall, aber zum Beispiel RWE, die werden ja gerade mit Milliarden ausgezahlt dafür, dass sie aus der Kohle aussteigen. Und das Geld geht aber nicht an die ArbeitnehmerInnen, die ihren Job verlieren werden dadurch, also durch den Kohleausstieg, sondern bleibt halt meistens bei den Vorständen stecken, so, die vermutlich eh schon genug Geld haben und ja auch quasi viel verantwortlicher sind für den Kohleabbau als Leute, die halt einfach einen Job brauchen im Rheinland. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist eben der große Punkt. Also, dass sich da darum gekümmert wird, dass in Industrien, die eben nicht klimafreundlich möglich sind, und das ist auch einfach der Verkehrssektor natürlich ganz groß, dass da eben viele Gelder reinfließen, die auch wirklich bei den ArbeitnehmerInnen landen und da Maßnahmen geschaffen werden. Man hat es ja auch zum Beispiel beim Ausstieg aus der Steinkohle gesehen. Da ist ja sehr, sehr viel passiert in die Richtung. Mhm. Genau. Und das brauchen wir jetzt auch für die Braunkohle und das brauchen wir eben auch für die Automobilindustrie.
Ich stelle mir das aber immer so schwierig vor, dann so auch für dich dann, ne? Du setzt dich dann dahin und du hast Forderungen, weil du repräsentierst ja dann irgendwie diese Bewegung auch irgendwie so mit deinen Forderungen. Und dann wenn dann jemand hört, ja, dann muss die Politik oder so dann irgendwie mehr Kohle dann irgendwie freimachen, also Kohle, Geld, mehr Geld freimachen, so, damit ihr Arbeitnehmer dann auch was da, davon abbekommt. Aber ist das nicht dann, dass die dann häufig denken, das ist mir zu abstrakt, zu wenig konkret, so? Wird das häufig, wirst du häufig mit Fragen konfrontiert, wo dir so gesagt wird, sag's mal ein bisschen genauer, so. Also das ist doch immer schwierig, oder? Die können das nicht greifen dann, oder? Stell ich mir so vor.
Ja, es ist ja das ganze Thema ist halt einfach sehr abstrakt,
ja,
ne?
Und
ja, auch für uns ist das ja schwer greifbar. Wie viel bedeutet das für die Politik? Was genau würde das für Konsequenzen haben, wenn die quasi alle ausgezahlt werden, angemessen? Genau, deswegen, das Thema ist auf jeden Fall sehr schwierig und sehr komplex. Und das überfordert natürlich auch Aktivistinnen total, ne? Weil man da auch für vieles verantwortlich gemacht wird dann plötzlich. Gleichzeitig sind wir aber auch nur Aktivistinnen und es gibt eben WissenschaftlerInnen, auch außer, also Ökonominnen, die sowas ausgerechnet haben, was das alles bedeuten würde.
Ja. Mega, mega schwierig, stelle ich mir das vor. Aber genau das ist es ja vielleicht auch was wichtig ist, so dieses überhaupt Gespräche führen so. Das ist ja manchmal auch gar nicht so vorwurfsvoll, habe ich auch mal so quasi so mitbekommen, sondern wirklich so ins Gespräch kommen. Es ist ja auch nicht, glaube ich, so der Tenor von euch, dass ihr sagt, ihr müsst jetzt das und das und das und das machen, aber irgendwie so ein bisschen dafür sensibilisieren. Ist das auch so die...
Genau,
also deswegen auch so, ich meine jetzt so ein Podcast, du hättest jetzt ja auch sagen können, ja... Also ich meine, dass du das jetzt, ne, das ist ja auch ein bisschen vielleicht deine Rolle da jetzt so, ne? Aber es geht ja auch ein bisschen darum, in die Köpfe zu kommen, oder?
Ja, natürlich. Also am Ende muss man sich fragen, wie funktionieren Bewegungen so? Und Bewegungen funktionieren halt nicht dadurch, dass wir mit vielen Leuten auf die Straße gehen und dann sagt Peter Altmaier, gut, dann schalte ich jetzt dieses Kohlekraftwerk aus.
Ja.
So. Sondern es geht halt um einen, ja, im Endeffekt relativ langsamen Wandel in der Politik. Und der entsteht durch eine Gesellschaft, weil wir leben in einer Demokratie. Und wenn sich die Gesellschaft verändert, dann muss sich eben auch die Politik verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass halt so viele Leute dabei sind, weil mir alle WählerInnen, alle potenziellen WählerInnen, die eben sagen, so wie es gerade läuft, geht es nicht weiter und so werden wir euch einfach nicht wählen, lösen natürlich bei Politikern aus, dass da vielleicht mal Handlungen und auch Handlungspotenzial erstmal entsteht.
Lass uns nochmal so ein bisschen über die Pläne reden, wie es dann so weitergehen soll. Also sowohl erstmal wahrscheinlich noch ein bisschen digital, weil es noch nicht so richtig geht. Ich glaube, am 19.3.
Genau.
Ist ein großes Ding.
Ja, genau. Also der 19.3. ist der nächste globale Klimastreik. Findet natürlich anders statt als sonst. Wir haben jetzt hier in Bremen erstmal den Plan, dezentrale Kundgebungen zu machen, also an verschiedenen Orten. Gibt es zu verschiedenen Themen, auch einmal zu Verkehr, aber auch zu sowas wie der Enquete und der Landespolitik und auch zur Wohnpolitik, verschiedene Kundgebungen. Und da sollen sich dann auch möglichst die Leute aus den Stadtteilen quasi anschließen, dass auch nicht so große Wege entstehen. Und dann versuchen wir das eben auch unter Corona weiterhin präsent zu behalten, das Thema.
Und irgendwann, wenn es natürlich geht, auch mal wieder so richtig auf der Straße.
Ja.
Ne? Und dann vielleicht auch noch irgendwie mit mehr Leuten, vielleicht einfach auch mit so Leuten wie mir dann auch mal sagen, ja, ich gehe da jetzt auch mal mit. Aber ich muss schon auch sagen, es hat sich schon einiges verändert. Also ich esse sehr viel weniger Fleisch als früher. Ich bin jetzt kein absoluter Vegetarier oder Veganer, aber das geht schon irgendwie total in die Richtung und man denkt irgendwie auch so ein bisschen mehr drüber nach, finde ich, wenn du da jetzt irgendwie an Weihnachten irgendwie zu Hause sitzt und das ist eine andere Wahrnehmung und das ist ja vielleicht schon mal gut.
Ja, auf jeden Fall, genau. Also darum geht es ja auch einfach die Gesellschaft quasi zu sensibilisieren für das Thema, genau, ja.
Lass uns nochmal so vielleicht jetzt auch gegen Ende des Gesprächs nochmal so ein bisschen darüber sprechen, über die Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesellschaft. Auch ein Thema, was du quasi vorher auch gesagt hast, können wir auch nochmal so ein bisschen drüber reden. Bitte, bin gespannt. Bin echt gespannt. So,
genau.
Manchmal ist es vielleicht auch besser, die Fragen gar nicht so ganz konkret zu stellen, sondern erstmal so zu hören, was sind da überhaupt so für Gedanken?
Genau, also das Ding ist ja, dass die Klimakrise einfach immer sehr, sehr biologisch wahrgenommen wird oder physikalisch. Also da passiert halt irgendwas mit dem Weltklima so und das verändert sich und irgendwie der Golfstrom verschiebt sich ein bisschen und die Antarktis taut ab. Das passiert natürlich auch alles. Aber was halt häufig nicht gesehen wird, ist, was das für Konsequenzen einfach für uns als Menschheit hat.
Mhm.
Also wir sind eigentlich die am meisten darunter leiden werden. So. Und dann gibt es da natürlich auch, also es ging jetzt schon häufiger um so Ungerechtigkeiten, geht es halt sehr um globale Machtunterschiede. Dann ist es halt so, dass wir hier im globalen Norden vermutlich noch relativ gut oder eine gewisse Zeit noch ganz gut damit leben können.
Ja.
Weil wir hier auch, also Deutschland wird nicht so schnell unbewohnbar werden wie andere Regionen. Und wir aber ja auch einfach die Möglichkeiten haben. Also wir sind finanziell alle relativ gut gestellt. Wir können uns da anpassen und uns auch einfach darauf vorbereiten. Aber wir sehen halt jetzt schon, dass Klimaflucht zum Beispiel auch einfach ein sehr großes Thema wird. Und eben im globalen Süden, wo die ganzen Ressourcen fehlen, um sich darauf vorzubereiten, um sich anzupassen, wo aber auch einfach mehr Landstriche unbewohnbar werden, schneller, also jetzt ja teilweise schon zum Teil sind, dass da eben die Konsequenzen viel, viel gravierender sind und dass da Menschen unglaublich betroffen sind. Und dann,
aber ich glaube, das ist auch so ein ganz springender Punkt, den du da gerade gesagt hast mit globaler Norden und sowas, dass das hier einfach tatsächlich nicht so zu sehen ist irgendwie. Ja. Ne? Also es ist diese Alarmierung, sage ich mal, so herzustellen hier in so einer Region, wo man noch denkt, ach guck mal, hier ist doch eigentlich alles, ne? Ja. Ist doch gar nicht so heiß hier im Sommer oder so. Ne? Und jetzt hatten wir gerade, das ist ja auch so ein Ding, jetzt hatten wir gerade minus 15 Grad, wo ist denn die Klimakrise so? Ne? Das ist so, ja. Sowas sagen ja auch Leute, oder nicht?
Ja, aber das ist natürlich ja auch, also minus 15 Grad anders waren, weil extrem. Sich ein Polarstrom abgespalten hat so.
Ja.
Also da sehen wir eben schon die ersten klimatischen Veränderungen. Und das ist halt, also es geht ja nicht mehr nur darum, dass die Erde einfach heiß wird. Es geht vor allem darum, dass wir immer mehr Wetterextreme haben. Mhm. Und letztes Wochenende bin ich irgendwie nach Musterlich rodeln gewesen.
Ja.
So, und jetzt sitzen wir hier ohne Winterjacke ja. Im Sonnenschein und unterhalten uns. So, und das sind halt diese, also man sieht es schon, wenn man sehen oder wenn man, glaube ich, das Bewusstsein dafür hat. Aber vielen Leuten ist das natürlich hier nicht so bewusst. Und denen ist halt auch nicht bewusst, dass halt viel von dem Reichtum, den wir haben, der ja auch darauf basiert, dass eben der globale Süden für uns arbeitet oder wir ihn dazu zwingen, für uns zu arbeiten. Also dass da auch, es wird nicht nur die Natur ausgebeutet, sondern eben auch Menschen ganz massiv durch unsere aktuelle Lebensweise.
Die Kohle kommt aus Kolumbien hier, ne?
Genau.
Habe ich gelesen.
Ja, und also wenn man sich mal mit dem Kohleabbau in Kolumbien auseinandersetzt, das ist halt was anderes als hier im Rheinland oder in der Lausitz. Also da sterben jedes Jahr mehrere Menschen in den Kohlegruben, also pro Kohlegrube mehrere Menschen. Das sind total unmenschliche Verhältnisse, unter denen die da arbeiten müssen. Also Arbeitsschutz existiert halt nicht. So, damit halt die SWB hier Kohle verfeuern kann. Hm.
Eine persönliche Frage nochmal. Möchtest du mal Kinder haben?
Schwierige Frage.
Ist schwierig?
Ich glaube tatsächlich eigentlich nicht. Ich kann es mir gerade schlecht vorstellen.
Kannst du das begründen oder ist das so ein Thema, was du nicht so...
Doch, also ist auch einfach damit begründet, dass man sich halt fragt, in welche Welt die Menschen da reinkommen.
Ne? Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass das doch absolut... komisch, merkwürdig ist, dass sowas heutzutage in den Köpfen ist bzw. sein muss. So die Frage, wie sieht es hier später mal aus?
Ja.
Ist das ein Grund bei dir so richtig, dass du sagst, ja, ich weiß nicht so, ob das so gut ist?
Also es ist ja auch einfach so, wenn man sich mal anguckt, wann wir diese Kipppunkte erreichen, dann ist das in 6 Jahren aktuell. So
in 6 Jahren?
Ungefähr, ja. 6 bis 7 Jahre. Da gibt es auch von einem Institut in Berlin so eine Uhr, die das runterzählt.
Oh, das ist
wenn man mal auf ganz depressive Fakten Lust hat, kann man sich das angucken. Da gehen wirklich so die Sekunden runter.
Und ab diesem Punkt wäre dann was?
Dann erreichen wir halt die ersten Kipppunkte quasi. Mhm. Also ich weiß, ist ja fragwürdig, welcher der erste ist, aber eben sowas wie der Golfstrom, Abtauen von Permafrost, Erwärmung der Weltmeere, all sowas gehört dazu. Und sobald das halt, also da ein gewisser Punkt überschritten ist, dass das nicht wieder rückgängig zu machen ist, können wir es eben auch nicht mehr aufhalten. So, und ich glaube, vor dem Punkt möchte ich mir wenig Gedanken über Kinder machen.
Ich wollte dir nämlich tatsächlich auch noch die Frage stellen, können wir aus dem Gespräch irgendwie so ein bisschen positiv gestimmt rausgehen? Aber das ist ja vielleicht gar nicht so einfach dann, wa?
Nee, also es ist wirklich... genau, ist ja auch, also ich studiere Psychologie, haben wir am Anfang erwähnt. Mhm. Und auch da gibt es eben die Psychologists for Future und die machen auch sehr viel zum Thema Klimaangst und auch die psychischen Auswirkungen, die dadurch entstehen. Also auch ein enormer Pessimismus, was die eigene Zukunft angeht, weil eben alles unsicher ist.
Kannst du Leute verstehen, die dann dir, / euch entgegnen, hört doch mal auf mit dieser Panikmache, weil die eben sich... Also vielleicht im Hier und Jetzt einfach irgendwie, die möchten vielleicht besser leben können und sich nicht so verrückt machen. Das ist ja vielleicht für den Alltag dann persönlich gesehen sogar auch besser, aber es macht ja trotzdem, das verhindert ja das Problem nicht oder schafft es nicht, löst es nicht sozusagen.
Ja, genau, das ist halt der Punkt. Also ich finde, In 6 Jahren können wir aufhören mit der Panikmache oder in 7 Jahren. Aber bis dahin haben wir halt einfach noch die Möglichkeit, was zu verändern und die Zeit müssen wir nutzen. Also wir können ja auch, wenn jetzt irgendwie die Kohlekraftwerke ausgeschaltet werden in Deutschland, dann zögern wir diesen Punkt ja auch immer weiter hinaus. Genau, und das müssen wir halt versuchen, also so weit wie möglich rauszuschieben, um noch die Chance zu haben, wirklich klimaneutral zu werden und auch sozial gerecht klimaneutral zu werden in Deutschland.
Okay. Friederike, wir haben ja am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht genau, wie lange wir jetzt schon sprechen, aber wir haben ja am Anfang gesagt, wir wollten uns eigentlich mal so ein bisschen vorarbeiten, sind zwischendurch ein bisschen gesprungen. Das macht aber auch nichts, weil du merkst ja auch bei mir, ich bin da nicht so tief drin und ich überlege mir natürlich eine grobe Struktur, aber habe die jetzt auch nicht immer eingehalten, finde ich aber auch nicht wild. Aber wir wollten ja eigentlich noch mal so ein bisschen, März 2020 ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her. Ja. Der Bremer Frauenausschuss hat dich gewählt zur Frau des Jahres sozusagen in Bremen. Wie kam es dazu? Wie läuft das ab? Gibt es da mehrere Vorschläge? Oder?
Genau, ja. Also ich habe mittlerweile, da wusste ich es noch gar nicht, also da hat mich dann einfach irgendwann eine Organisation in Bremen angesprochen und gesagt, hey, wir würden dich gerne nominieren. Mhm. Dann habe ich so einen Zettel unterschrieben. Genau. Und im Nachhinein habe ich erfahren, wie das läuft. Es werden halt verschiedene Frauen vorgeschlagen, beziehungsweise es wurde auch das Thema festgelegt, also es sollte halt um Klima gehen. Mhm. Und dann können halt die ganzen Frauenverbände, die da teil sind, das sind irgendwie die Gewerkschaften, die Parteien, alles Mögliche ist da drin, können dann eben Personen nominieren. Mhm. Genau, und dann gibt es nochmal eine Abstimmung, wer das dann wird.
Wie viele waren es?
Ich weiß gerade nicht mehr.
Weiß nicht mehr, okay. Nee. Wann hast du es und wie hast du es erfahren? Oder erst an dem Tag?
Nee, relativ davor, also ich war ja vorbereitet.
Ja. Stimmt, du hast ja auch eine Rede gehalten, genau. Die musst du ja auch vorbereiten.
Ja, man wird sich, also ich glaube eine Woche vorher habe ich es dann erfahren, genau, kam der Anruf.
Sehr gefreut?
Ja, schon. Also war auch ein bisschen Überforderung erstmal.
Du bist auch die Jüngste, ne?
Ja, genau.
In der Geschichte.
Ja, also die Auszeichnung ist auch genauso alt wie ich. Das ist ganz lustig.
Okay.
Ja, genau. Ja, es ist natürlich auch erstmal so ein bisschen Überforderung, was dann da passiert irgendwie mit und was das bedeutet. Und ja, auch weil es in der Bewegung ja nicht so sehr um Einzelpersonen geht, das ist immer so ein Spannungsverhältnis, weil auf der einen Seite braucht man das quasi ja für die Öffentlichkeitsarbeit einfach sehr. Aber natürlich habe ich mich persönlich auch einfach sehr gefreut, dass die Arbeit gesehen wird, die da halt auch einfach einfließt.
Was hat dir das dann irgendwie beschert? Natürlich irgendwie Aufmerksamkeit für dich und natürlich auch für euch irgendwie als Organisation, denke ich mal. Ich meine, vielleicht ist das auch ein Grund, weswegen ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich weiß gar nicht mehr so ganz. Nee, ich hatte ursprünglich mal für Luisa Neubauer angefragt. Da hast du wahrscheinlich auch Kontakt, oder? Wie ist das so? Oder kaum?
Ja. Also schon über die Bundesebene halt, ne? Also ich bin ja auch delegiert, aber ja, ich bin jetzt in keiner Arbeitsgruppe mit ihr zusammen oder so. Also so oft sehen wir uns nicht.
Und diese Auszeichnung, die hast du jetzt quasi noch bis März, oder wie?
Ja, also offiziell
dann
quasi.
Wird neu,
genau. Dann wird eine neue Person ausgewählt,
okay. Ja, wenn dir nicht noch irgendwas total Wichtiges auf der Seele brennt, noch irgendeine Botschaft, die du voll gerne noch mit raushauen möchtest, die könntest du jetzt machen, auch vielleicht nochmal so ein bisschen.
Der 19. März.
19. März oder so, Leute, wir brauchen dies oder das hier, ne? Ich meine, die Kamera steht da ja auch noch, irgendwie, wenn du noch irgendwas sagen willst oder so. Weil das war ja dann doch jetzt am Ende auch ein bisschen negativ, wofür du ja nichts kannst, wenn es die Fakten sind. Aber möchtest du noch irgendwas raushauen?
Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass alle Leute sich engagieren sollten. Es gibt für alle möglichen Altersgruppen, für alle möglichen Backgrounds verschiedene Gruppen, die in die Richtung was machen. Und es ist super wichtig, dass einfach viele, viele Leute über das Thema kämpfen. Weil natürlich auch irgendwie nach zwei Jahren ungefähr, jetzt ein bisschen über 2 Jahren, ist es anstrengend. So, also es ist echt viel Arbeit, die da reingeht. Und wir brauchen halt einfach viel mehr Leute, die mit den Aktivismus hochhalten und das ganze Ding am Leben halten und Druck auf die Politik machen. Und da sind natürlich Demos von uns ein guter Anlass, um damit zu starten. Aber ich glaube, jede NGO, jede Klimagruppe hat immer offene Türen und freut sich über neue Leute, die dazu stoßen wollen.
Sehr gut. Das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Und ich gebe auch noch eins mit, und zwar den Film I Am Greta, oder doch, ich glaube, so heißt er. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Natürlich muss es immer diese eine Person irgendwie geben, aber es ist natürlich auch mal ganz interessant, sie auch da so ein bisschen näher kennenzulernen. Mhm. Ich fand es schon spannend, habe ich mir gestern Abend angeguckt, 1,5 Stunden in der ARD-Mediathek gibt es. Ach, und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, die Abschlussfrage im Podkiosk, du bist ja im Podkiosk zu Gast, ist ja immer, ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, stell dir vor, du gehst in einen tatsächlichen Kiosk Und du darfst einmal zu den Getränken greifen und einmal zu den Süßigkeiten, falls du Süßigkeiten überhaupt, weiß ich nicht, oder irgendwas anderes. Mein Kiosk ist voll, ich habe alles da. Mhm. Was möchtest du heute mitnehmen an diesem schönen, sonnigen Sonntag?
Ich glaube, eine Fritz-Limonade.
Passt ja vom Namen, ne, auch?
Ja, genau.
Welche Geschmacksrichtung?
Oh, ich mag Zitrone gerne, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich würde mich heute für Zitrone entscheiden.
Ja.
Und eine Mannerschnitte.
Eine was?
Eine Mannerschnitte.
Mannerschnitte?
Das ist so Waffel mit so einer Nougat. Oder ich weiß gar nicht, ob es Nougat ist, Nuss-Schokolade.
Ich habe sonst immer gesagt, wenn Leute irgendwas gesagt haben, ja, natürlich habe ich das da. Natürlich habe ich das in meinem imaginären Kiosk. Aber Mannerschnitte sagt mir gerade gar nichts.
Die sind super.
Ja? Mhm, gibt es die auch regelmäßig im Kiosk?
Die gibt es auch. Ne, ich glaube nicht so oft. Doch, ein paar schon. In ausgewählten, okay, gut sortierten Kiosken gibt es das.
Oh, das war jetzt ein bisschen Kritik. Okay. Wir beenden das Interview hier und ehrlich, vielen Dank dafür. Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir hat das auch irgendwie was gebracht, denke ich. Vor allen Dingen, wenn ich es mir hinterher noch mal ein bisschen in Ruhe anhöre. Und viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Und vielleicht läuft man sich hier in Bremen irgendwann mal über den Weg.
Auf jeden Fall.
Mach's gut.
Super, bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Matze, bist du noch da? Ja, natürlich. Du hast jetzt aber nicht die ganze Zeit gewartet, oder?
Doch, es war spannend.
Matze, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz erklären, warum du jetzt hier plötzlich im Podcast auftauchst. Du warst ja schon mal hier in Folge 5, ganz am Anfang, ist jetzt ungefähr ein Jahr her.
Ja, schon wieder ein Jahr, ne? Die Zeit rennt wirklich.
Da habe ich dich mal interviewt, wir haben eine Stunde gesprochen und ich habe mir überlegt, es wäre doch vielleicht ganz nett, weil ich natürlich auch ein großer Freund deiner Musik bin, wenn du bei passenden Themen vielleicht mit einem musikalischen Beitrag am Ende meiner Podcast-Folgen auftauchen würdest. Und du hast netterweise gesagt, dass du dir das vorstellen kannst. Nicht immer, aber manchmal.
Ja, doch, wenn es passt. Und es ist echt eine super schöne Idee. Und ich spiele natürlich auch immer gerne meine Lieder. Und ich freue mich auf jeden Fall, dabei sein zu dürfen.
Also in diesem Fall ist es jetzt ja so, du kennst das Gespräch mit Friederike natürlich nicht, aber ich sag's gerne nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Friederike macht ganz viel Fridays for Future in Bremen und auch bundesweit. Und wir haben gerade hier eine Stunde in der Sonne an einem Sonntag, sind wir ein bisschen umhergeschlendert und haben uns über diese Dinge unterhalten. Ich habe viel gelernt und ich finde einfach dein Song Milliarden, den es ja auch jetzt mittlerweile seit einem Jahr gibt ungefähr, sehr, sehr passend in diesem Zusammenhang. Und du hast ja gesagt, es wäre okay für dich, wenn du den spielst oder einen Teil davon spielst. Aber sag doch vielleicht noch mal 3-4 Sätze dazu, wie es dazu kam, dass du den geschrieben hast, worum es da so grob geht und damit die ZuhörerInnen wissen, was sie erwartet.
Das Lied Milliarden habe ich geschrieben, weil ich natürlich den Impuls hatte, irgendwas zu dem Thema oder zu vielen Themen sagen zu wollen. Also ich habe lange Zeit kein politisches Lied geschrieben und Milliarden hat auch eigentlich, glaube ich, 6 oder 7 Strophen. 2 habe ich veröffentlicht. Eine handelt von Flüchtlingen, die einfach auch meiner Meinung nach Europa kommen sollten und hier in Frieden leben sollten und denen wir Schutz geben müssen. Und zum anderen handelt es auch vom Klimaschutz oder wie wir mit der Erde umgehen, weil ich bin ja auch Vater von 4 Kindern und ich denke immer, wie kann ich das eigentlich so verantworten, dass meine Kinder so unsere ganzen Umweltsünden und unsere Lasten eigentlich erben müssen und damit klarkommen müssen. Und da war es mir eben ganz wichtig, auch gerade mit dieser Bewegung Fridays for Future, denen das irgendwie zu kommentieren. Also auch wenn ich selber nicht mehr jung bin, aber ich meine, es hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man nicht jung ist, sondern es ist eben einfach ganz wichtig, da Stellung zu beziehen und das zu unterstützen, dass die auf die Straße gehen und zeigen, dass das so nicht geht, dass man den großen Konzernen und dass jeder etwas dazu machen kann, aber dass die Verantwortung gerade in der Politik und in den großen Konzernen endlich wahrgenommen werden muss.
Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass dein Song aber im Refrain dann auch ein absoluter Mutmacher irgendwie so ist. Also Milliarden natürlich, die sich finden werden schon, ne? So, das hören wir ja gleich. Und Friederike und ich, wir sind irgendwie so zu dem Ergebnis gekommen, dass so dieser positive Verlauf vielleicht gar nicht so wahrscheinlich ist. Und dann waren wir so, was passiert denn jetzt so die letzten Jahre? Und dann denke ich so, Mensch, so aus der Folge rauszugehen, ist ja auch irgendwie ein bisschen schade. deswegen vielleicht nochmal irgendwie so musikalisch ein bisschen positiver am Ende, dass wir irgendwie alle zusammen und dass es schon hoffentlich irgendwie alles weitergehen wird. Deswegen dachte ich, Matze mit seinem Song Milliarden, das wird gut passen.
Also, das ist schön. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass echt viel Positives passiert. Man sollte immer den Blick aufs Positive richten. Und also mir geht es natürlich auch so, dass ich ganz oft da versack und denke so, oh, es ist einfach, geht einfach nicht weiter. Aber eigentlich passiert total viel Gutes auch. Und genau, also davon handelt auch jetzt Milliarden. Die zweite Strophe spiele ich für euch.
Ich bin sehr gespannt und ich freue mich.
Erde hat Fieber und der Virus sind wir. Ein alter Witz aus meiner Kindheit, der die Wahrheit karikiert. Oh, ich möchte gar nicht wissen, ob meine Kindeskinder den noch lustig finden. Die Urwälder brennen, die Ressourcen werden knapp. Zu viel Methan und CO2, es wird ein ziemlich heißes Grab. An den Polen schmilzt das Eis. Wie lange wollen wir den Klimawandel leugnen? Und die Selbstzerstörung ist der Kurs, die Habgier Kapitän. Doch da sind Kinder, die laut sind, die aufstehen und sich wehren. Und wir sollten mit ihnen meutern, bevor es zu spät ist. Und es ist schon kurz nach 12. Und immer, wenn ich all diese Scheiße nicht mehr ertragen kann, denk ich an deine Hand in meiner und ich reiß mich wieder zusammen. So weigere ich mich, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Das ist nicht mal leicht, doch für dich werde ich niemals kapieren. Dass alles gut wird, muss kein Traum sein. Wir sind Milliarden, die sich finden werden. Wir sind nicht allein. Wir sind Milliarden, die sich finden werden. Wir sind nicht allein. Wir sind Milliarden. Wir sind nicht allein. Wir sind Milliarden, die sich finden werden. Wir sind nicht allein.
Matze Rossi mit der zweiten Strophe von Milliarden. Großes Dankeschön dafür, dass du das gemacht hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Die Erde hat Fieber und der Virus sind wir. Ich habe eine Frage dazu. Das ist ein Spruch, sagst du ja auch irgendwie aus deiner Kindheit, den ihr früher schon gemacht habt, ja?
Ja, genau. Da gab es so einen Witz. Also ich erinnere mich irgendwie, ich glaube, vierte, fünfte Klasse war das so ein Witz. Genau. Die Erde hat Fieber. Ich erinnere mich auch noch so an so ein Bild mit einem Fieberthermometer und die Menschen sind sozusagen der Virus, der die Erde kaputt macht, krank macht.
Was ich nämlich so erstaunlich fand, das habe ich mich damals gefragt, als der Song rauskam, da war Corona, glaube ich, noch nicht hier, oder?
Nein, wir hatten die letzte Tour vor dem Pandemieausbruch sozusagen. Also wir saßen im Tourbus und dann kamen immer so Nachrichten. Ich glaube, gerade in Bayern wurde dieser eine Fall nachgewiesen, bei dieser Firma da, wo dann welche... wo es losging eigentlich, genau. Also war, aber das Lied habe ich weit vorher geschrieben, wie gesagt, ja.
Okay. Also Matze Rossi, wer ihn noch nicht kennt, macht sein Leben lang Musik. Es gibt ihn natürlich auch bei Spotify. Viele seiner Songs habe ich mir schon sehr, sehr häufig angehört. Und es gibt jetzt auch die Matze Rossi Plauschzeit, einen Podcast, der ganz frisch eigentlich an den Start gegangen ist. Da gibt es erst... Ja. Wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, hier gibt es dann sogar schon zwei Folgen davon. Aktuell ist es noch eine. Hört euch das gerne mal an, hört euch seine Musik an. Und Matze, an dich nochmal ein großes Dankeschön.
Vielen, vielen Dank.
Bis demnächst.
Mach's gut, Dennis.
Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Geredet wird immer.